Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Jemand, der genau weiß, wo in der Finanzbranche Karrieren entstehen. Sie zählt zu den einflussreichsten Headhunterinnen der Branche und kennt den Markt aus einer einzigartigen Perspektive zwischen Unternehmen, Kandidaten und Trends. Wir sprechen über ihren Weg in die Personalberatung, die aktuelle Marktlage, den Einfluss von KI und natürlich auch über Gehälter, Wechselbereitschaft und Reputation. Ein Gespräch über Karriere, Wandel und die Kunst, Menschen und Märkte zusammenzubringen. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Karin Scharnbach. Herzlich willkommen, liebe Karin. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Jo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Für die Zuhörer, die sich fragen, warum wir uns duzen, das liegt daran, weil wir uns wirklich schon sehr, sehr lange kennen und auch schon einige Projekte gemeinsam bearbeitet haben und uns, glaube ich, einfach auch schätzen und mögen. Und deswegen ist das Du nur kurz zur Erklärung, damit das auch jeder weiß.
Ich kann spontan sagen, dass wir uns 2009 kennengelernt haben und seitdem auch immer wieder ausgetauscht haben und zusammengearbeitet haben.
2009, das weißt du noch.
Das weiß ich noch.
Du hast da eben bestimmt geguckt, oder?
Nein. Nein? Das muss ich nicht.
Sehr gut. Das macht mich stolz. Dankeschön dafür, dass du das noch weißt. Karin, lass uns einsteigen. Viele im Markt kennen dich wirklich als eine der profiliertesten Headhunterinnen. Darf man Headhunter überhaupt sagen? Ist das, steht ja in eurem Firmennamen auch drin, ne?
Eben, ich stehe dazu. Ja. Das ist das, was ich tue.
Okay. Du deckst die gesamte Finanzbranche ab, mit deinem Team natürlich. Und lass uns doch mal teilhaben, wie das alles angefangen hat bei dir ganz persönlich. Wie bist du hier an diesen Tisch gekommen?
Das ist natürlich wie immer ein weiter Weg und bei mir war er nicht geradlinig. Es gibt ja tatsächlich heutzutage auch diejenigen, die im Studium beschließen, dass sie Headhunter werden oder Personalberater oder Executive Search machen. Also wir können das nennen, wie wir wollen. Ja, bei mir war das nicht so. Ich bin Historikerin. Ich habe promoviert als Historikerin. Ich habe als Historikerin gearbeitet, große Ausstellungen gemacht und habe dann mit 36 und wir schreiben das Jahr 2000 irgendwie in Frankfurt lebend in den Markt geschaut und habe gesehen, da geht's ab. Und ich sitze hier an der Universität, zum Schluss in der Verwaltung. Das ist nicht meins, ich will dabei sein. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was so eine Historikerin kann. Habe mir erst mal gedacht, ja, eigentlich gar nichts und dann doch viel. Ja, also man sich breite und gleichzeitig wenig Spezialisierung ist natürlich so ein bisschen das Problem. Und bei vielen Gesprächen mit Freunden etc. kam diese Idee auf Personalberatung und dann müssen ja Zufälle zusammenkommen. Habe ich einen kennengelernt, der hat gesagt, boah, kann ich mir vorstellen, bist der Typ dafür. Und auch alle, die ich gefragt habe, ob sie das eine gute Idee finden, haben immer gesagt, Steins, mach das. Und ehrlich gesagt, genauso war es. Ich bin da reingesprungen und habe einfach dann, also ich meine heute im Rückblick, unfassbares Glück gehabt, weil es noch ein Zeitpunkt war, wo vieles gewachsen ist und noch ein Aufbruch war, nicht alles schon saturiert war in diesem Markt und man damit eine Chance hatte, neu anzufangen.
Okay, das ist jetzt natürlich eine ganz spannende Geschichte mit Mitte 30. Aus dem, da können wir fast einen eigenen Podcast drüber machen.
Machen wir nicht.
Machen wir nicht, aber es ist wahnsinnig bemerkenswert. Und ich kenne jetzt ein paar deiner Kollegen, auch bei anderen. Ich glaube, keiner hat so eine Vita irgendwie, also aus der Historie, Geschichtskunde hinaus in dem Bereich Band und sicherlich ganz besonders. Das Schlüsselerlebnis, sagst du, war eigentlich dann so 2000 Boomzeit und du hast dich ein bisschen gelangweilt bei dem, was du tust.
Ich kann es auch noch mal anders formulieren. Und die andere Formulierung wäre, ich wollte auch Geld verdienen.
Gut.
Abgehen heißt ja, da ist Dynamik. Ja. Das heißt aber auch, das sind Karrieremöglichkeiten. Da ist wirklich die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und dafür muss man vielleicht die akademische Welt ein bisschen besser kennen, um ein wenig zu verstehen, wie groß diese Diskrepanzen sind. Mhm. Und das bei einem Historiker, mit dem ich verheiratet bin und einer dann doch sehr einseitigen Positionierung, haben wir gesagt, oh, ich bin eigentlich marktkompatibel. Ja?
Und why not? Ab sofort ja. Auch diversifiziert natürlich. Ne? Also, das ist ja komplett
klar.
Keine Korrelation, meiner Einschätzung
endlich
nach.
Endlich wieder Gespräche zu Hause, ja, die nicht nur um die Geschichtswissenschaft gehen.
Lass uns in den Markt gucken, Karin. Bevor ich dich nach der aktuellen Marktlage frage, würde mich einfach mal oder vielleicht auch unsere Hörer interessieren, von was für einem Markt sprechen wir da? Also das ist nicht nur Frankfurt, wie wir alle wissen. Es gibt ja auch München, Berlin und viele andere Städte in Deutschland, wo Finanzdienstleistungen im weitesten Sinne angeboten werden. Hast du eine Zahl für uns, wie viele Menschen arbeiten in dieser Branche im weitesten Sinne?
Kann ich dir tatsächlich keine konkrete Zahl geben. Und vielleicht möchte ich es auch noch mal ein kleines bisschen spezifizieren, was meine Positionierung in dem Markt angeht und das vielleicht auch noch mal nicht in Abgrenzung, aber innerhalb von Indigo, was mache ich denn da konkret und womit verbringe ich eigentlich meine ganze Zeit? Mhm. Ja. Und das ist im überwiegenden Teil Asset und Wealth Management und das ist völlig egal, ob das auf Anbieterseite, sprich Asset Manager, aber auch Illiquid Market Anbieter oder aber auch die Investorenlandschaft ist und da auch vom Family Office bis zum Versorgungswerk, Pensionskasse etc. Das ist das Universum, in dem ich mich hauptsächlich bewege. Und wenn ich das so aufzähle und wir versuchen, das dann numerisch zu greifen, dann glaube ich, wirst du verstehen, Jo, dass das nicht wirklich greifbar ist. Ja, da könnte ich jetzt irgendeine Zahl in den Raum werfen und da ist auch unser Kundenspektrum. Das kann wirklich vom Strukturvertrieb, all Finanzdienstleister, wenn es Vornehmer ausdrücken, kann das sein bis zu einer Versicherung. Also das ist so breit, dann doch auch wieder in der Spezialisierung so breit. Ja.
Das heißt, du hast im Grunde aber, wenn wir jetzt doch versuchen wollen, ein bisschen zu quantifizieren, du hast bestimmt in den letzten 25 Jahren, seitdem du in dieser Branche bist, wahrscheinlich mit Hunderten von Firmen zusammengearbeitet auf beiden Seiten.
Na klar. Also das, was ich numerisch immer am besten fassen kann, ist, ich würde sagen, dass ich in den 25 Jahren, die ich in der Branche bin, ungefähr pro Jahr 400 Interviews geführt habe. Und auf der Kundenseite habe ich nicht in dem Sinne gerechnet. Aber das sind auch unzählige Anbieter. Wir wissen ja alle, es gibt, egal ob wir die Investoren betrachten, ja, oder ob wir die Asset Manager anschauen. Und Deutschland ist ja ein starker Vertriebsmarkt. Das heißt, wir haben allein über 700 Anbieter, die ihre Produkte hier irgendwie platzieren. Das sind alles für uns potenzielle Kunden. Ja, also deswegen, es ist,
man muss. Sieben Anbieter, muss man sagen, das sind die Asset Manager.
Die Asset Manager. Das sind nur die Asset Manager, nicht die eben. Es sind, genau. Und deswegen, das ist ja das Schöne für uns. Das ist eigentlich unendlich. Also, dass man da jetzt irgendwann sagen würde, oh, ich kenne sie alle, da ist keine Spannung drin. Also, ich meine, es ist immer schön, kontinuierliche Kundenbeziehungen zu haben, aber man braucht auch immer wieder Neues. Ja, man braucht Impulse. Und, die gibt's hinreichend.
Also ich werde dich wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch fragen, was dein persönliches absolutes Highlight aus einer Interviewsituation heraus war, was sowohl wahrscheinlich eher, wo du sagst, Wahnsinn, was man da alles erlebt in so einem Headhunter-Leben. Müssen wir gucken, ob wir da noch drauf kommen. Ich glaube, das behalten wir uns mal im Hinterkopf, weil ich bin mir relativ sicher, du könntest ein Buch schreiben über die schönsten Erlebnisse und die Erlebnisse, die dich am meisten beeindruckt haben oder wo du am meisten Kopfschütteln hervorgerufen oder was am meisten Kopfschüttel hervorgerufen hat. Lass uns, Karin, versuchen, diese Vielzahl von Dingen, die sich auftun und auch Firmenkontakte, Interviews, die du führst, das ist ja sicherlich je nach Marktphase auch durchaus unterschiedlich. Da gibt Boomphasen, es gibt weniger Boomphasen, es gibt schwierige Kapitalmärkte. Haben wir alles erlebt, die letzten 25 Jahre war auch alles dabei. Wie würdest du die aktuelle Marktsituation einschätzen? Ist die Stimmung besser als der Markt oder ist der Markt besser als die Stimmung?
Das finde ich eine hervorragende Frage, weil politisch betrachtet würde ich sagen, die Stimmung ist besser als der Markt. Ja. Und das würde ich eigentlich im Moment auf die Branche bezogen nicht sagen, sondern es ist für mich das erste Jahr, und da sage ich wirklich das erste Jahr, sicherlich seit der Finanzkrise, in dem ich sagen würde, es ist angekommen, dass wir in einer Phase der Konsolidierung ist so ein Wort, ein abgedroschenes Wort, aber und Konsolidierung verbinden viele mit Fusionen. Das meine ich damit nicht, sondern Margendruck, also der Druck auf die einzelne Company, dass alle irgendwie merken, das geht jetzt doch auch, und das, damit meine ich vor allen Dingen die Asset Manager, das geht ihnen irgendwie an den Kragen. Es wird immer schwerer, Geld zu verdienen, die aktiven Produkte sind kaum platzierbar, die ETFs gehen immer weiter nach vorne, auf der illiquiden Seite läuft nichts. Also ich könnte da ganz viel aufzählen, die Regulatorik wird immer teurer, die jungen Leute kommen nicht rein, weil KI Einzug erhält. Also es ist eine Phase, die, egal wo man hinschaut, schwierig ist. Und das ist in Köpfen angekommen. Also ich gehe nicht mehr, aber du kommst bestimmt noch zu der Frage, wie ist die Wechselwilligkeit und was der Teufel was. Vielleicht nehme ich das an der Stelle deswegen nicht vorweg. Aber
du kannst ruhig vorwegnehmen. Natürlich.
Weil jeder geht ja davon aus, okay, schwierige Marktstimmung, ja, angekommen, dass es nicht so richtig gut läuft. Da kennen wir aus der Vergangenheit, da klammere ich mich doch ganz gerne mal an meinen Stuhl. Ist ja ganz bequem und ist schon warm.
Natürlich.
Das ist nicht mehr so. Und da kann man sich ja fragen, warum ist denn das nicht mehr so? Weil dieses Bewusstsein, möglicherweise bin ich in einem Umfeld, wo es vorne raus nicht mehr wirklich weitergeht, ist doch groß genug, dass ich mit einem strategischen Blick in den Markt gehe und mir überlege, wo bin ich eigentlich besser positioniert. Und da wir ja natürlich mit als Personalberater, die gezielt ansprechen, eher immer die High Potentials, also die Leute, die wirklich gut positioniert sind, im Auge haben, das sind nicht die, die dann praktisch sagen, ich will mich nicht bewegen, sondern die, wenn das eine sinnvolle Weiterentwicklung ist, in ein Umfeld, dem sie etwas zutrauen, auch in dieser schwierigen Marktsituation, sich auch dann bewegen.
Okay, das ist aber jetzt auf den ersten Blick natürlich etwas, was gut für dich ist, gut für euch ist. Aber ihr braucht ja einen Auftraggeber.
Ja, das ist aber nicht die große Schwierigkeit, die wir tatsächlich haben.
Okay.
Also das denken auch viele. Markt läuft nicht gut, Headhunter geht schlecht. Jetzt bin ich tatsächlich nicht die, die permanent den Blick in die Gesamtbranche hat und weiß, wie meine Headhunter-Kollegen positioniert sind. I don't know. Ich schaue auf unser Buch, ich schaue, wie wir positioniert sind. Wir konzentrieren uns auf das Geschäft und insofern kann ich da einfach nur die Aussage treffen, wie sieht's denn bei uns aus? Und da ist tatsächlich die Auftragslage in dem ganzen Feld Asset- und Wertmanagement ist gut. Fragst du, warum ist denn die gut? Ja?
Es liegt mir auf der Zunge. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht vorher noch die Frage stelle, ob ihr so einen Marktanteil habt, dass in einem schrumpfenden Markt ihr im Grunde die Ersten seid, die gefragt werden. Oder?
Ach, das so weit würde ich nicht gehen. Also das weiß ich nicht. Das glaube ich aber auch nicht, weil Geschmäcker sind auch unterschiedlich. Ja, und man kann ja auch immer nur so und so viel machen. Ja, also deswegen. So würde ich es eigentlich nicht begründen.
Okay, dann warum ist der Bereich? Warum suchen viele Firmen?
Das sind wir wieder bei ganz blöden Schlagworten im Grunde genommen. Ja?
Demografischer Wandel oder?
Absolut. Demografischer Wandel, Transformation. Ja? Also ich kann nicht verharren. Es ist eine Phase im Markt, wo ich nicht einfach so bleiben kann, wie ich bin und ein bisschen schrumpfen kann, sondern ich habe tatsächlich, und das ist das Schöne für uns auch wiederum, ist, auch an der Spitze, gerade an der Spitze, gehen die Leute in Ruhestand. Weil das sind ja in der Regel die erfahrenen Professionals, die paar Jahre auf dem Buckel haben, die gehen raus.
Oder man traut ihnen vielleicht auch nicht zu, dass sie diese neue Welt noch
bedienen können. Die Fälle gibt's und das beklage ich zum Beispiel auch sehr, dass ich es sehr schade finde, dass wir in der Branche sind, wo eine Verabschiedung in den Ruhestand kaum noch stattfindet. Ja, das ist, ich meine, erinnern wir uns doch an unsere Eltern, glaube ich. Das war doch üblich. Irgendwann ging man und bekam
Feier. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Aber es ist tatsächlich,
das ist total traurig. Alle fliegen raus, bevor sie meinen Ruhestand geben.
Bevor sie einen wohlverdienten Ruhestand
halten. Absolut, absolut. Und ich meine, manchmal ist es natürlich auch freiwillig. Können wir uns jetzt auch darüber unterhalten, wie gesund ist das für eine Gesellschaft? Aber gerade in der Finanzbranche und das gilt jetzt wirklich nicht nur für Asset und Wealth Management, ist es tatsächlich so, dass man irgendwie den Älteren oftmals nicht mehr so viel zutraut. Immer denkt, die haben keine Dynamik mehr, die können sich irgendwie nicht mehr selbst erneuern. Das ist aber nicht in jedem Feld der Wirtschaft so. Ja, das kann man auch sagen.
Ich glaube, dass das auch so eine Art Reflex ist. Wenn man sagt, es befindet sich eine Branche im Umbruch, und du hast es ja gerade selbst gesagt, es gibt viele Dinge, die im Asset Management, auch im Wealth Management, sich im Umbruch befinden, ja, dass man dann den Leuten, die 25 oder 30 Jahre super, super erfolgreich gearbeitet haben, den Übergang in die neue Welt, die es vielleicht aber gar nicht in der Form gibt, sondern nur, man sich nur vorstellt, dass es jetzt eine neue Welt ist, denen das nicht mehr zutraut.
Absolut.
Und ich glaube, du hast so viel Erfahrung, dass du weißt, wie auch meine Einschätzung ist, das ist nicht immer so.
Nein, ich finde halt, man muss sich immer die Individuen anschauen und man muss sich die Positionierung, Mindset, man braucht einen ganzheitlichen Blick da drauf und darf das nicht pauschalisieren.
Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Ein weiteres Thema, was extrem in aller Munde ist im Moment, in dem Zusammenhang auch nochmal kurz zu besprechen. KI, künstliche Intelligenz, als Ersatz für Menschen, die in Büros sitzen, die Tätigkeiten machen von 9 bis 5. Wie siehst du das grundsätzlich und dann aber auch im Speziellen in deinem Bereich? Wir haben im Vorgespräch gesagt, dass selbstverständlich jeder, der ein Büro anständig organisiert haben möchte, sich auch künstliche Intelligenz bedient an der einen oder anderen Stelle. Ja. Das ist, glaube ich, völlig logisch. Aber es gibt ja doch auch das Märchen, dass so gut wie alle Arbeitsplätze irgendwie jetzt wegfallen, weil künstliche Intelligenz plötzlich um die Ecke gekommen ist. Wie würdest du das grundsätzlich einschätzen?
Also zunächst mal schafft es ja insgesamt eine große Unsicherheit, weil auch das ist KI. Wie viele Menschen verstehen wirklich in der absoluten Tiefe etwas von KI? Das ist auch, nicht nur, aber auch ein Schreckgespenst. Nämlich, wie schnell geht jetzt eigentlich diese Entwicklung? Welche Ressourcen brauche ich denn eigentlich überhaupt noch? Und was schafft sich innerhalb von Monaten vielleicht sogar schon ab? Also in so einer Dynamik sind wir ja letztlich. Das trifft aus meiner Sicht, von allem, was ich höre, im Moment sehr, sehr stark die junge Generation, was extrem tragisch ist angesichts unserer ganzen demografischen Struktur. Man weiß nämlich nicht so genau, das ist ja ein Youngster, hat nun mal an sich, den muss ich anlernen in seiner Position. Der ist erstmal Investment. Kann ich das nicht mit KI machen, ja? Und also da höre ich von ganz, ganz vielen jungen Menschen, die auch in diese Branche rein wollen, die abgelehnt werden, obwohl sie gute Ausbildungen haben, gute Studiengänge haben.
Klassisches Beispiel wäre da vielleicht so Junior Analyst, der irgendwie
total typisch,
sagen wir mal, einem Portfolio-Manager zuarbeitet und sagt, hier organisieren wir ein paar Unternehmensberichte und lass die mal, check die mal quer und so. Das ist natürlich etwas, was relativ leicht outgesourced werden kann.
Und ich habe heute Morgen gerade einen Portfolio-Manager gesprochen. Da geht es um die wirklich Systematisierung von Portfolio-Management. Da geht es ganz stark um die Einführung von entsprechenden Tools. Und das, also super ausgebildet in dem Bereich. Aber das ist doch völlig klar, je stärker ich das optimieren kann von der Seite, desto weniger Ressourcen werde ich wahrscheinlich looking forward einsetzen. Ja, also deswegen, ich bin ja da keine Spezialistin, keine, wie gesagt, Historikerin, weder Mathematikerin noch Informatikerin oder Ähnliches. Aber das, was sich da tut im Portfolio-Management, ich glaube schon, das sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Ja. Es gibt aus meiner Sicht viele Bereiche, in denen, wo ich selber gespannt bin, wie schnell wird denn da die Entwicklung gehen, dass man tatsächlich nicht mehr unterscheiden kann, ob das KI ist oder ob das menschengemacht ist. Und ich glaube, bisher wissen wir alle sehr zu schätzen, dass wir diese menschliche Komponente drinnen haben. Und ich denke da zum Beispiel mal an deinen Podcast. Ich meine, warum machst du hier deinen Podcast? Ja, und ich rede hier. Also ich meine, das kannst du auch mit KI machen. Ja? Meine Stimme kannst du nachmachen, kannst du alles imitieren.
Gut, wer weiß, vielleicht sitzen hier zwei Avatare.
Ja, Logo, das ist wahrscheinlich so. Ich glaube, 3 Mikrofone hast du angeschlossen. Keine Ahnung, was die anderen machen. Ja? Also deswegen, ja. Also da muss man sicherlich einfach überlegen, was ist denn da die Erwartungshaltung und wie viel ist davon eigentlich realistisch? Wenn ich in eine Ausstellung gehe, eine Kunstausstellung, und ich bekomme den KI-Text, bin ich im Moment ziemlich genervt. Ja. Und das kann man, glaube ich, durchdeklinieren. Ja. Also wenn ich einen Text vorgelegt bekomme, sehe ich noch, ob das KI ist oder nicht, weil es zugeschliffen ist, weil es kalt ist, ja, weil es genau die Note nicht hat. Und insofern, also ich sage einfach nur, wir müssen schauen, wie schnell die Entwicklung wirklich geht. Ich glaube, wir sollten das, was wir als menschliche Ressource da reinbringen, nicht zu schnell vergraben, ja, sondern einfach schauen. Am stärksten Einfluss nimmt es eben auf der logischerweise und hoffentlich auch auf der ganzen regulatorischen Seite etc., dass wir da Dinge optimieren können, dass wir nicht eigentlich die ganzen Unternehmen überlasten über wirklich ihre Regulierung und die Ressourcen.
Alles, was so rein administrativ
ist. Rein administrativ, ja.
Ich glaube, also wir sind ja auch keine KI. Also ich bin es zumindest kein KI-Feind oder sowas. Im Gegenteil, ich finde, dass das an der einen oder anderen Stelle wirklich auch sinnvoll ist und sinnvoll sein kann. Ich glaube ja auch, oder ich schätze es zumindest so ein, die Position, für die du mit deinem Team suchst, ist, glaube ich, ja zunächst einmal auch relativ weit davon entfernt, von einer künstlichen Intelligenz ersetzt zu werden.
Richtig.
Aber es geht natürlich, und das hast du ja wunderbar aufgemacht, diesen Case, auch darum, wenn ich irgendwie keine Juniors mehr habe, dann werde ich irgendwann auch keine Seniors mehr haben, weil das halt nun mal in der Natur der Sache liegt. Ja?
Klar, ich muss weiterentwickeln, ja. Ich muss Leute entwickeln, ich muss investieren. Und das muss mir.
Diese Entwicklungsschritte sind übrigens auch für jeden super sinnvoll gewesen. Ne? Also wir haben, also ich kann mich an meine Berufsanfänge erinnern, da war es super hilfreich für mich, dass ich Sachen gemacht habe, die heute wahrscheinlich die künstliche Intelligenz machen könnte, aber ich habe dabei total viel gelernt und das habe ich natürlich dann über die letzten 30 Jahre mitgenommen. Das ist natürlich, ja, ist ein guter Punkt, den hatte ich so noch gar nicht gesehen, aber ist völlig klar. Ja.
Und du hast ja auch gefragt, was ist denn dann eigentlich mit euch? Und du hast schon zu Recht gesagt, naja, die Position, die wir machen, die Top-Position, da wirst du den Personalberater nicht ersetzen. Aber natürlich gehen wir auch ganz stark in die Richtung, KI zu nutzen, wo auch immer wir es nutzen können. Wir werden eine neue Datenbank bei uns einführen, nämlich eine, die in einer ganz anderen Weise vernetzt mit Social Media, mit LinkedIn, was ja heutzutage einfach ein sehr, sehr wichtiges Research-Tool ist. Ich bin ziemlich sicher, dass wir bei allen Reporting-Aufgaben eine große Erleichterung haben werden in Zukunft, die Unterlagen überhaupt aufzubereiten für den Kunden. Und das ist ja nicht zu unterschätzen, wie viel Zeit das auch in unserer Organisation frisst. Und das ist ja aus meiner Sicht jetzt, das ist total wichtig zu reporten und gut zu reporten. Aber da ist es an manchen Stellen nicht wichtig, dass das praktisch jemand händisch gemacht hat, ja, sondern je mehr ich da optimieren kann, desto mehr werde ich da optimieren. Und die neue Datenbank führen wir auch deswegen ein, weil wir sagen, wenn andere Unternehmen diesen Schritt gehen und die werden den irgendwann gehen, wir wollen früh dabei sein, diese Vernetzung zu haben. Sonst ist es doch klar, dass wir zurückfallen in unserer Qualität, wer überhaupt bei uns auf dem Radar ist. Ja, also das.
Ich glaube, es ist vollkommen logisch, wenn der Outcome vergleichbar ist, und darum geht's ja im Endeffekt, dann ist es eine einfach eine Vereinfachung und auch eine in einer gewissen Art und Weise Rationalisierung. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal gut, weil es die Produktivität steigert. Fertig. Genau. Und das kann ja nicht schlecht sein für ein Unternehmen. Wenn man dabei jetzt nicht durch die Gänge läuft und permanent irgendjemand in den Kopf schießt und ihm sagt, hey, ich brauche dich nicht mehr. Ja, also ich glaube, es gibt ja auch was dazwischen. Ja, irgendjemand muss ja den ganzen Kram auch bedienen, etc. etc. Ja. Okay, das heißt, ich fasse mal zusammen und du sagst, ob du damit gehst. Angst ist komplett fehl am Platze. Einsatzmöglichkeiten werden sich auftun. Aber wir müssen auch lernen in den nächsten Jahren, in welchen Einsatzgebieten setzen wir das ein und in welchen nicht.
Genau. Und nicht alles totschlagen darüber.
Okay. Sehr gut. Haben wir künstliche Intelligenz abgearbeitet. Es ist überhaupt ein spannendes Thema. Ich glaube, darüber sind wir uns einig und jeder spielt mit ChatGPT und anderen Dingen.
Na klar.
Und lernt übrigens auch relativ schnell dann auch die Vorteile und auch die Kraft dieser Tools kennen. Ich finde das ganz, ganz spannend, muss ich ehrlich sagen. Also
es gibt keinen Tag, an dem ich nicht Chatty bin.
Ja, geht mir ganz genauso übrigens. Nicht für unser Gespräch zum Beispiel, das wär Quatsch, weil ich kenne dich besser oder ich kenne euer Business vielleicht ein bisschen besser, als das ChatGPT kennt, vor allen Dingen auch zwischen den Zeilen ein bisschen besser, weil zwischen den Zeilen komme ich jetzt mal zu einer Frage, die jeden immer bewegt. Zweigeteilt die Frage. Das eine ist, wie entwickeln sich aktuell die Gehälter in den Segmenten, die du betreust? Ich weiß, dass du natürlich nicht über alle Bereiche sprechen kannst, aber Tendenz eher steigend oder Tendenz eher gleichbleibend oder Tendenz eher fallend im Vergleich zu den letzten 10 Jahren, 5 Jahren?
Auch da müssen wir wieder ein Stück weit unterscheiden, über welche Aufgaben reden wir eigentlich, also welche Art von Positionen. Wenn ich es insgesamt sagen kann, ist im Asset- und Wealth-Management noch nicht der Punkt erreicht, wo Gehälter fallen. Ich rechne seit Jahren damit und ich habe aufgehört, damit zu rechnen. Ja?
Ich habe immer was anderes erzählt bekommen, als ich noch im Angestelltenverhältnis war.
Sie steigen. Ja. Sie steigen immer noch. Jetzt immer zu bedenken, deswegen, wir werden ja auch vom Kunden auch oft nach Durchschnittsgehältern gefragt. Keine Ahnung, wie Durchschnittsgehälter sind. Ja? Wir erheben ja keine Durchschnitte. Wie gesagt, wir wollen die High Performer. Das sind nicht Durchschnittsleute. Ja? Da kann ich dann immer ziemlich genau sagen, wo müssen die denn dann eigentlich liegen? Was muss ich da eigentlich bieten? Und das geht, wenn wir Vertrieb anschauen, seit Jahren permanent immer nur in eine Richtung, nämlich hoch.
Ja. Das ist deswegen auch spannend, weil wir ja auch den Trend sehen zur Passivierung. Du hast darüber gesprochen. Passivierung, vielleicht nur mal ganz kurz zur Erläuterung für die Zuhörer, die nicht ganz so firm sind, ist im Grunde, dass der Portfolio-Manager, den es vielleicht in der Form gar nicht gibt, aber der bildet einen Index nach. Das heißt, er nimmt einfach irgendeinen Index, der wird nachgebildet, meistens 1:1, hat also gar keine wirkliche Portfolio-Management-Leistung erbracht. Im Vergleich zu aktiven Fonds, da wo der Portfolio-Manager und sein Team eben sagen, okay, ich gehe Übergewicht dort und gehe Untergewicht dort, um einfach dort ein Alpha zu erzielen. Führt aber auch dazu, dass passive Produkte zu viel, viel günstigen Konditionen angeboten werden, weil eben keine Arbeit drin steckt in dem Sinne, um es mal ganz platt zu sagen. Führt aber mich dann auch dazu, wenn jemand diese Produkte vertreibt, wo er keine Leistung der Fondsgesellschaft erläutern muss, im weitesten Sinne, dann dürfte der doch auch nicht so viel verdienen wie jemand, der ein aktives Angebot vertreibt. Oder bin ich da komplett falsch?
Von dem müssten, können wir sagen, vielleicht liegst du da ja richtig. Ja? Also wir müssen auch da schon mal sagen, das ist ja nur ein Bruchteil der Sales, die da draußen ist und passive Produkte verkauft. Da würde ich auch immer argumentieren, das hat ja auch nach wie vor, das hat es am Anfang ganz besonders, als die Produkte aufkamen, aber heute immer noch bis zum gewissen Grad einen edukativen Aspekt, dass ich praktisch das Ganze überhaupt raustrage, positioniere, die Vorteile gegenüber dem aktiven Produkt sage. Denn eigentlich kann ja jeder selber dieses Produkt erwerben, das verkaufe ich ja eigentlich gar nicht, ja, weil es börsengehandelt ist. Also das wäre ja gar nicht notwendig, wenn ich nicht diesen edukativen Aspekt mit drin hätte, um das zu pushen letztlich, dieses Produkt. Die meisten Vertriebler sind aber doch nach wie vor auf der aktiven Seite. Also wenn wir ins Wholesale, auf die Wholesale-Seite schauen. Ja. Und da könnte man schon sagen, okay, es wird immer weniger verkauft, es wird immer enger. Ich würde sagen, das werden wir jetzt sehen innerhalb der nächsten wahrscheinlich höchstens 2-3 Jahre, ob ich mir eigentlich den gleichen Stamm noch halten kann. Meine Vermutung wäre, ich werde dann mit weniger Leuten draußen sein. Die werden aber nicht unbedingt billiger sein, diejenigen, die draußen sind. weil ich brauche dann wenige gute, die wirklich überhaupt noch was verkaufen. Ja.
Das heißt, im Moment habe ich ein fiktives Vertriebsteam von 10 Leuten, die die unterschiedlichen Kanäle bedienen. Zukünftig könnte sich ein entsprechender Margendruck auch dadurch auswirken, dass ich sage, ich brauche eigentlich nur die Hälfte der Leute, die, sagen wir mal, Big Elephant Hunting machen, sich nur um die großen Kundenbeziehungen kümmern, um dann eben einfach auf der Seite das Geschäft zu generieren.
Also die Entwicklung, die wir gesehen haben im Wholesale-Business, ist, also ich bin ja lang genug im Markt, um immer diese großen Zyklen zu sehen. Es gab die Phase, in der hat man die Key Accounts à la Union, Deutsche Bank, Odeka, you name it, gecovert und fand, das ist genug. Dann hat man praktisch das ausgerollt auf, wir machen auch noch die Retail-Kunden, wir gehen in die Region. Dann hat man irgendwann gesagt, oder ganz schön teuer, bei den Großen, da verdiene ich ja viel mehr, wenn ich die gut cover. Dann haben die Großen angefangen, immer weniger Produkte reinzunehmen. Und es war irgendwie ein ganz schönes Risiko, sich auf wenige zu konzentrieren und den Rest außen vor zu lassen. Also hat man gesagt, habe ich doch lieber viele kleine Stückchen Kuchen als ein großes und hat wieder diese regionalen geholt. Und das hat sich ja jetzt nicht mehr wieder verändert, dass die großen Key-Accounts einfach viel, viel weniger offen sind, als sie das mal in der frühen Vergangenheit, waren. Ich glaube aber, man wird sich wahrscheinlich mittelfristig auch nicht mehr die leisten, die alle in die Region gehen und die kleinen Tickets holen und relativ viel Geld verdienen. Und das ist jetzt eine, weiß ich, ziemlich radikale und böse Aussage. Und das will keiner von den Sales da draußen hören, weil ich eigentlich im Grunde genommen ja sage, den Job wird es nicht mehr ewig in der Form geben. Aber da ich seit 2000 im Markt bin, Equity-Sales-Leute gesehen haben von Capital Markets, die können wir ja heute suchen, ja, wie viel es da überhaupt noch gibt. Ja, können wir viele Gründe für benennen. Ja. Ein Faktor war aber, die haben ein Schweinegeld verdient für das, was sie gemacht haben, was irgendwann eben so nicht mehr finanzierbar war. Ich denke, man braucht nicht immer in die Kristallkugel zu gucken, dass diese Entwicklung auch in die Richtung gehen wird.
Das, ja, kann durchaus sein. Ist eine Entwicklung, die dann dazu führt, dass weniger, aber besser vernetzte Vertriebsmitarbeiter gesucht werden.
Ja, und klar. Und das, wie viel wird zukünftig dann vielleicht auch wirklich über digitale Kanäle vertrieben? Wie bespiele ich digitale Kanäle? Heute ist das ja doch immer noch ein relativ kleiner Teil, der auch aktiv vom Vertrieb über digitale Kanäle, was ich dann auch die Coverage von praktisch den Digitalbanken vertrieben wird. Ja. Und das ist halt die Frage, und wie viel brauche ich dann eigentlich und welche Art von Marketing oder Marketing, das fließt dann ja dann ineinander. Marketing. Ist es dann mehr Marketing oder ist es mehr Vertrieb? Ja. Ich denke dann immer an American Express. Da sind die Vertriebler, sind ja Marketingleute. Ja.
Ja.
Und das halte ich nicht für total ausgeschlossen, dass wir so eine Entwicklung auch sehen werden.
Und Karin, sag mal, wir sind ja quasi unter uns hier. Wie ist denn das mit den Verdienstmöglichkeiten eines Headhunters? Also woran orientiert sich denn ein Honorar eines Headhunters? Ich weiß, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Sag uns doch mal, was die wahrscheinlichste ist, wenn man mit einem Headhunter zusammenarbeitet. Wie werdet ihr bezahlt?
Ja, das Spektrum der Headhunter ist breit. Ja, und es gibt einen großen Unterschied zwischen den sogenannten retainten Suchen und den auf Erfolg. Ja, also werde ich praktisch wirklich explizit exklusiv beauftragt und dafür vom ersten Tag an von meinem Kunden bezahlt. Und das läuft dann in verschiedenen Raten ab, je nachdem, also nach Erfolg sozusagen und erbrachter Leistung in der Suche. Das ist das Modell, auf dem wir zum Beispiel arbeiten.
Ganz konkret gesagt, es gibt ein Jahresgehalt von einem Kandidaten, was verhandelt wird, entverhandelt zwischen allen Parteien.
Genau.
Und davon bekommt ihr dann einen gewissen Prozentsatz.
Genau.
Okay, wunderbar. Das ist die Nicht-Retainer-Variante. Das ist die Erfolgsvariante, denn das kommt ja nur zum Tragen, wenn die Tinte trocken ist, Geld in Grund am Vertrag und das Ding ist durch. Werdet ihr bezahlt vor oder nach Ende der Probezeit? Oder gibt es gar keine Probezeiten?
Werden wir immer mit Platzierung bezahlt und Platzierung ist Unterschrift,
okay.
Vertragsunterschrift. Wir haben aber eine Klausel in unseren Verträgen, dass wir bei Scheitern innerhalb der Probezeit kostenlos nachbesetzen.
Ah, okay, das ist ein spannendes Detail. Ja,
ja, das ist auch wichtig. Das fragt auch jeder Kunde nach und ich finde berechtigt. Wir wollen ja auch, dass derjenige, den wir platzieren, reüssiert am Ende des Tages. Es kommt auch relativ selten vor.
Warum kommt es relativ selten vor? Jetzt kann ich auch mal von der anderen Seite sagen, der Prozess ist natürlich schon ein sehr ausführlicher, ausgefuchster, sehr vielschichtiger. Das heißt, da passieren eigentlich keine handwerklichen Fehler in dieser Form. Passieren kann das immer, okay, haben wir verstanden. Und die zweite Variante, die du nanntest, war mit einem Retainer. Das heißt, da gibt es im Grunde eine...
Es sind immer drei Raten, ja. Und die erste Rate, das ist in der Regel ein Drittel von dem und das ist auch wieder Prozentsatz von dem Jahresverdienst eines des platzierten Kandidaten. Und da fließt die erste Rate ein Drittel mit Auftragserteilung, die zweite Rate mit praktisch Präsentation Shortlist, wobei das heutzutage meistens ein Ongoing-Prozess ist und nicht ein Hokuspokus, schau doch mal, hier hast du 6 Kandidaten, vielleicht gefällt dir da einer, sondern dass wir immer durchschicken die Kandidaten, die wir getroffen haben, für valide halten, damit wir immer im Austausch mit dem Kunden bleiben, Rückmeldungen bekommen, sind wir gemeinsam auf dem richtigen Wege, soll irgendwas angepasst werden in diesem Suchprofil und das begleiten wir dann eben bis zu der Unterschrift und wenn der Vertrag unterschrieben ist, fließt die dritte Rate.
Okay, verstehe. Ja, und ich weiß auch aus unserer Praxis heraus, dass es einen sehr, sehr intensiven Austausch gibt, auch mit dem Kunden in Anführungsstrichen, dem Kunden von euch. Wenn ich dann das nochmal multipliziere mit den Kandidaten, die ihr auf der anderen Seite habt, dann wissen wir auch, und das ist jetzt die Lanze, die ich für euch brechen möchte, dass das Geld kostet, dass das intensiv ist und dass das auch Druck ist übrigens, ne? Muss man auch sagen.
Na klar, es ist auch Druck und du willst ja auch, du willst ja liefern und du willst gute Leute liefern, du hast nicht immer diesen zeitlichen Aspekt im Blick, weil dann fährt einer im Urlaub, den will man aber gerade kriegen, der will jetzt aber während des Urlaubs aber sich nicht mit dem neuen Job auseinandersetzen, also da gibt es viele Faktoren, die bei uns Stress verursachen, die wir gar nicht ändern können.
Ja. Und dann natürlich die Antwort auf Frau Scharmach, lassen Sie uns sprechen, wenn der Bonus auf meinem Konto ist.
Ja, genau,
dann,
genau.
Da gucken wir nochmal neu.
Den Zahn ziehe ich den Leuten oder versuche ich den Leuten eigentlich immer zu ziehen, weil die Praxis ist eigentlich, dass selbst wenn man vor dieser Bonuszahlung geht, dann findet sich, wenn es der begehrte Kandidat ist, eine Lösung. Wer diesen Bonus und dann eben im Zweifel der neue Arbeitgeber diesen Bonus übernimmt. Ja, also
ist mir durchaus bekannt.
Den Zyklus innerhalb des Jahres, das ist auch ewig her, dass man den hatte und das versucht hat, solche Deals hinzukriegen, bevor praktisch wenn gerade die Bonuszahlung war, man muss ja auch ganz realistisch sehen, jemand, der in Deutschland angestellt ist, hat eine Kündigungsfrist von Minimum 3 Monaten. Meistens zum Quartal, vielleicht sogar 6 Monate zum Quartal. Das heißt, wenn er jetzt seine Bonuszahlung, die nehmen wir jetzt einfach mal März ist, gibt sogar welche, die zahlen im April oder Mai, wenn er auf die wartet, dann kündigt er. Dann kann er am 1. Januar anfangen. Dann ist ihm ja auch ein Bonus entgangen. Ja, weil er konnte ja nicht mehr arbeiten. Dafür hat er auch nichts mehr bekommen. Also insofern würde ich immer sagen, das ist Schnurz, wann man wechselt. Man wird immer darüber diskutieren müssen, wer da einen gewissen Gap schließt. Und wir sind in einer Marktphase, und das war zum Beispiel in der Finanzmarktkrise nicht so, wo diese Dinge nicht vom Arbeitnehmer getragen werden, sondern vom Arbeitgeber. Und wenn wir jetzt über die Banken reden würden, würden wir auch eine andere Sprache sprechen. Da ist es viel tougher, schon lange.
Gut, das tun wir nicht, weil es liegt ein bisschen daran, weil wir schon in der 30., 32. Minute des Podcasts, wir beide sind sehr überrascht, wie schnell die Zeit vergeht. Karin, lass mich eine Frage stellen, die mir wirklich auf der Seele brennt, die ich dir noch nie gestellt habe, aber es mich wirklich interessiert und hoffentlich auch die Zuhörer interessiert. In unserer Branche gibt es Menschen, die alle 2-3 Jahre eine neue Visitenkarte haben. Sie haben für die Firma gearbeitet, dann sind sie 2 Jahre später bei dieser Firma, dann sind sie 3 Jahre später bei dieser Firma. Und es gibt wirklich reichlich davon, die das quasi ihr ganzes Berufsleben so machen.
Kannst du mir mal erklären, warum die überhaupt noch ernst genommen werden? Weil ich verstehe es, ist wirklich eine aufrichtige Frage, weil ich verstehe es nicht. Weil wenn du ja, weißt du, brauchst du erst mal eine Zeit lang, bis du in der neuen Firma ankommst. Ne? Musst du erst mal alles kennenlernen und so. Und dann gehe ich zu einem Kunden und sage, pass auf, wir haben echt gute Produkte, wahrscheinlich die besten überhaupt. Und ich versuche, einen Kunden zu gewinnen. Und das mache ich dann 2 oder 3 Jahre später in der identischen Art und Weise für die nächste Firma. Dann kann ich das ja vielleicht 1-2 Mal noch verargumentieren, weil der Chef war blöd, Firma ist doof, hat sich nicht, also gibt's doch Argumente dafür. Aber es gibt Kandidaten in unserer Branche, die machen das 5, 6, 7 Mal und finden immer noch einen Job. Ich kapiere das nicht.
Ja, aber da bewegen wir uns jetzt genau bei, in diesem Feld der Breiten, der Breite des Marktes. Und irgendjemanden findet sich dann immer noch, der so jemanden einstellt, und natürlich auch immer eine gewisse Knappheit an Kandidaten. Ich kann dann nur sagen, wenn das Profil so ist, wie du das eben im Groben schilderst und das verbindest mit der Frage, warum wird der ernst genommen, dann würde ich von meiner Seite sagen, würde ich aber nicht ernst nehmen.
Okay, wunderbar. Aber du bestätigst, dass es so Profile gibt?
Naja, in der Drastik alle 3 Jahre und hochkarätig würde ich sagen, nee. Sondern man sieht dann auch oft im Lebenslauf, das ist so ein Runterhangeln. Ja, man hat mal gut angefangen, das war mal Tier 1 und das ist jetzt Tier 10. Okay. So, whatever. Ja.
Nee, also nochmal, ich bin kein Profi, ich habe das nur immer wieder erlebt und dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass den oder die noch jemand ernst nimmt. Und auf der Kundenseite übrigens genauso, ne? Weil man spricht ja mit Kunden und die haben auch gesagt, okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche Visitenkarte ist jetzt die aktuellste. Ne? Also okay, aber das, wenn es sich da sowieso abdiskontiert und quasi auslaufend ist, dann ist das gut. Okay, allerletzte Frage, liebe Karin. Seit 2000 bist du in dieser Branche, haben wir alle gelernt. Verrat uns doch mal, wie legst denn du dein Geld an eigentlich? Also wie machst du das, wenn du für dich, deine Familie Geld anlegst? Wie machst du das? Hast du einen Bankberater?
Ich habe einen Mann.
Der Historiker ist, haben wir gelernt.
Ja, aber der die Finanzanlage tatsächlich liebt. Aber natürlich trotzdem bin ich irgendwie dann doch ein bisschen involviert, ja, und reden wir darüber. Und wir sind tatsächlich sehr hoch in Aktien, in Einzelaktien investiert.
Einzelaktien,
60%.
Fürs Protokoll, die Frau arbeitet sehr häufig für Fondsgesellschaften.
I know. In der Hinsicht bin ich jetzt das schlechteste Beispiel, was ihr je gesehen habt, ja. Also wirklich 60% Einzelaktien, 20% ETFs, auch aktienseitig, also fast alles in Aktien. Ich bin Unternehmerin, erklärt es vielleicht ein kleines bisschen.
Und noch sehr jung, deswegen, du hast
ja.
Du hast ja noch viel Zeit.
7% Gold.
Oh, okay.
Ich liebe Gold.
Ich finde es spektakulär, dass du es so genau weißt. Ja, die meisten Menschen wissen nicht mal, wie viel Geld sie im Portemonnaie haben.
Nein,
aber du weißt, wie dein Depot aussieht.
Ja gut, aber und Goldinvestments bedeuten mir was. Ja. Finde ich klasse. Ja. Hätte ich lieber als Schmuck, aber ist auch okay, wenn es dann irgendwie nicht da liegt, ja. Und ja, der Rest ist Bonds, aber da bleibt ja nicht mehr viel.
Toll, dass ich die Frage gestellt habe, weil es wirklich ein für mich sehr überraschendes Ergebnis. Nochmal, ich bin beeindruckt, wie genau du das weißt.
Ja.
Und finde ich toll, dass du es auch mit uns teilst, natürlich. Das ist,
why not? Ja. Ja, ich stehe dazu, auch wenn es jetzt nicht die. Es war mal anders. Es war mal, dass ich mehr in aktiven Fonds investiert war.
Und dann hat Karin Schwambach die Branche durchschaut. Und nein, das war die letzte Frage in unserem Podcast. Wir sind über 40. Ich finde es, also über 40 Minuten. Ich fand es ein extrem spannendes und interessantes Gespräch. Ich danke dir für die Zeit. Ich bin mir relativ sicher, dass wir es nochmal fortführen werden, weil es doch noch viele Sachen gibt, die zwischen Baum und Borke sich so bewegen, die wir noch nicht besprochen haben. Das machen wir ganz sicher. Vielen Dank, Karin. Weiterhin viel Erfolg.
Immer gerne wieder. Danke, Jo.
Eine Produktion von Faux Professionnel.